Wunderbar, jetzt können wir anfangen. Schön, dass Sie da sind. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen an diesem Nachmittag zu dieser Bibelstunde. Ich freue mich sehr, diese Zeit mit Ihnen teilen zu können. Ich habe heute Nachmittag einen Text mitgebracht, einen langen Text, ein ganzes Kapitel, das ich mit Ihnen anschauen möchte. Es ist ein Kapitel, das man die erste Kirchengeschichte der Christenheit nennen könnte. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Bevor wir miteinander den Text lesen, möchte ich ein Gebet sprechen. Guter Herr, wir sind da, weil wir Durst haben. Durst nach Leben, Durst nach Frieden, Durst nach Trost und Durst nach deinem Wort. Nun bitten wir dich, dass du uns ausschenkst vom lebendigen Wasser, damit wir trinken, dass der Durst gestillt wird, dass wir satt werden am inneren Menschen und dass wir mit neuem Mut diesen Gottesdienst dann verlassen können. So segne uns in dies in deinem Namen. Amen. Ich möchte mit Ihnen ein ganzes Kapitel lesen. Sie finden es hier alles auf der Leinwand und können dann mitlesen. Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit legte der König Herodes, ist nicht der Herodes, unter dem Jesus gekreuzigt wurde, Herodes Agrippa, einer der Nachfolger dieses Herodes, König Herodes, legte Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Gemeint ist Jakobus der Zebedaide, sein Bruder Johannes der Zebedaide, die Söhne des Zebedäus, die kennen wir aus den Evangelien, waren beide Jünger Jesu, waren beide, gehörten zum Apostelkreis. Und dieser Jakobus wird nun mit dem Schwert getötet. Und als er sah, also Herodes Agrippa, als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu einem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkünde dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Ich lasse ein paar Verse aus und komme zum Schluss des Kapitels. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes, wieder Agrippa, das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus.
Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein bewegtes Kapitel, ein dramatisches Kapitel, ein spannendes Kapitel, ein fragenreiches Kapitel. Ein Kapitel, das uns viele Rätsel aufgibt. Da steht die Frage der Gerechtigkeit im Raum. Warum wird der eine Jünger gerettet, wunderbar gerettet, und der andere erleidet den Märtyrertod? Wie sollen wir das erklären? Warum, das ist die nächste Frage, warum lässt Gott das überhaupt zu, dass seinen Leuten so viel Gewalt angetan wird, so brutale Gewalt angetan wird? Warum schützt Gott seine Gemeinde nicht wirksamer? Eine bis auf diesen Tag sehr, sehr aktuelle und mitreißende, bewegende Frage. Und dann die Frage, wenn die Gemeinde mit solcher Gewalt, mit solchem Hass, mit solchem Widerstand konfrontiert wird, wie soll sie denn darauf reagieren? Was sollen wir denn tun, wenn der Gemeinde das begegnet, was den Jüngern damals begegnet ist? Wie soll man sich gegen die Tyrannen wehren? Was können wir für unser Leben, unser Leiten mit T und unser Leiden mit D von dieser Geschichte lernen? Das ist Kirchengeschichtsschreibung aus der Bibel, und ich möchte mit Ihnen mal in dieses Kapitel reinhören, Sie auf eine Exkursion in die erste Kirchengeschichte der Weltgeschichte mit hineinnehmen, und Sie werden möglicherweise staunen, was es da alles zu entdecken gibt. Eine erste Wahrnehmung: Es ist eine Geschichte von den Rätseln des Lebens und den Antworten des Glaubens. Am Anfang des Kapitels steht der Bericht einer fürchterlichen Niederlage. In ganz kurzen, ganz dürren Worten wird berichtet, dass Herodes Agrippa den Jakobus, den Sohn des Zebedäus, Bruder von Johannes dem Zebedaiten, mit dem Schwert hat hinrichten lassen, um dem jüdischen Volk einen Gefallen zu tun, um sozusagen seine eigene Attraktivität zu steigern, um ein bisschen Publicity und Werbung für sich zu machen. Das kennen wir bis auf diesen Tag, dass man um der Mehrheiten willen die Minderheiten schlägt und prügelt und damit Sympathien beim Volk erwirbt. Das ist eine aktuelle Geschichte bis auf diese Stunde hinein. Mehr erfahren wir nicht, und nach dem anschließenden Bericht von der wunderbaren Rettung des Petrus, der viel ausführlicher ist, da schreit uns der erste Vers ja diese Frage entgegen. Warum wird denn der eine errettet? 8 Verse lang, toller Bericht, wie da sich die Gefängnistüren auftun, die Ketten abfallen. Warum wird der eine wunderbar errettet und der andere nicht? Beides Jünger Jesu. Beide gehörten zum engsten Kreis. Beide waren mit ihm auf dem Weg. Beide waren zentrale Figuren der ersten Gemeinde. Warum erfährt der eine eine wunderbare Rettung und der andere den Märtyrertod? Hat die Gemeinde für den Jakobus nicht auch gebetet? Natürlich hat sie das, ganz sicher wird sie das haben. War der eine besser als der andere? Hat der andere irgendwas Verborgenes ausgefressen? Diese Fragen tauchen immer auf, wenn wir uns mit den großen Rätseln des Lebens oder den Rätseln unseres eigenen Lebens beschäftigen. Hat Gott den einen lieber gehabt als den anderen? Das sind die Fragen, die im Angesicht des Todes auftauchen, die bei schweren Schicksalsschlägen auftauchen. Das sind die Fragen mitten in dieser Geschichte drin. Und Sie merken schon, wir kommen mit dieser Frage hier in dieser Geschichte nicht weiter. Und genauso wenig kommen wir in den rätselhaften Lebensfügungen nicht weiter, wenn wir nur bei dieser Frage stehen bleiben. Wir stehen hier vor der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, der sogenannten Theodizee-Frage, auf die wir ja niemals eine Antwort bekommen in dieser Zeit. Das wird erst in der Ewigkeit anders werden. Und viele Menschen ringen ja mit irgendeiner Form dieser Theodizee-Frage. Warum ist das Leben meines Bruders oder meiner Schwester so viel besser gelungen als meines? Warum muss ich so viel Lasten, so viel Bürden tragen im Verhältnis zu meinem Nachbarn, meiner Nachbarin? Warum musste ich diesen oder jenen Schicksalsschlag verkraften? Warum ist dieses oder jenes in meinem Leben so gelaufen und nicht anders? Das sind die Fragen, mit denen wir vor Gott reden. Und das ist die Frage, die uns aus dieser Geschichte am Beispiel dieser zwei Männer entgegenschreit. Wir ringen mit diesen Fragen, manchmal im Blick auf unseren Dienst in der Gemeinde. Missionare ringen mit diesen Fragen. Pastoren ringen mit dieser Frage. Warum wird der Dienst des einen so gesegnet? Und warum komme ich mit meinem Dienst immer wieder an Grenzen, an Mauern? Wir haben in der Missionsgeschichte großartige Zeugnisse von gesegneten Missionaren, die ganze Völker und Generationen zum Glauben geführt haben, wo die Türen weit aufgegangen sind und ein reicher Missionssegen entstanden ist. Und wir haben dreimal so viele Geschichten von Missionaren, die in vergangenen Jahrhunderten ausgereist sind und nach 7 Wochen an Gelbfieber gestorben sind. Beides sind Missionsgeschichten und beides gehört zusammen. Wir stehen hier vor einem letzten Rätsel, das uns nicht gelöst wird. Und die Gegenüberstellung des so unterschiedlichen Ergehens von Jakobus, dem Zebedäiten, und von Petrus will uns genau das sagen. Wir bekommen auf diese letzten Fragen unseres Lebens und möglicherweise unseres Dienstes keine Antwort oder präziser gesagt noch keine Antwort. Und ich muss es in meinem Leben und in meinem Dienst aushalten, mit den fehlenden Antworten zu leben und es aushalten lernen, dass Dinge offen bleiben können bis in die Ewigkeit. Theologie ist nicht die Wissenschaft von dem, was wir, nicht nur die Wissenschaft von dem, was wir über Gott sagen können, sondern Theologie ist auch die Wissenschaft vom Stille Sein vor der Unergründlichkeit Gottes, vor der Rätselhaftigkeit seiner Wege. Auch das ist Theologie. Die Sache verändert sich in dem Moment, wo wir die Frage anders stellen, wo wir die Frage neu formulieren. Wenn wir fragen, welchen Sinn das Leiden dieser Christen hat, dann sind wir in diesem Kapitel an einer besseren Adresse. Auf die Frage nach dem Sinn des Leidens der Nachfolger Jesu bekommen wir eine Antwort. Während das Kapitel im ersten Vers mit dem Märtyrertod des Petrus endet es im letzten Vers mit dem Hinweis, dass das Wort Gottes wuchs und sich ausbreitete. Und das eine hat mit dem anderen zu tun. Es ist in der Apostelgeschichte immer und immer wieder dasselbe. Der Zeugentod der Nachfolger Jesu führt zum Wachstum der Gemeinde. So war es bei Stephanus, dessen Martyrium in Kapitel 7 erzählt wird. Nach seinem Martyrium wird die Gemeinde verfolgt und sie muss fliehen, sie wird zerstreut. Und genau das führt dazu, dass sich das Evangelium ausbreitet. Es gelangt nach Samarien, nach Syrien, dort kommen Menschen zum Glauben, dort werden Menschen zu Missionaren und breiten das Evangelium weiter aus. Mission ist im ersten Jahrhundert nach Christus immer mit Martyrium verbunden gewesen. Martyrium war ein Instrument Gottes der Mission. Gott hat seine Leute zerstreut, gewaltsam auseinandergetrieben durch die Widersacher und genauso hat sich das Evangelium ausgebreitet. Nebenbei erwähnt, wir haben momentan 250 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. 100 Millionen sind Christen. Und diese Christen nehmen das mit, was in ihrem Herzen wohnt, das Evangelium. Die größte Missionsbewegung der Gegenwart sind 100 Millionen christliche Flüchtlinge, aus welchen Gründen auch immer, die das Evangelium von hier nach dort mitnehmen. Da kann keine Missionsgesellschaft dieser Welt mithalten mit diesen Bewegungen. Es war der große Theologe und Apologet Tertullian, der im 2. Jahrhundert dieses berühmte Wort geprägt hat. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und das wird in der Apostelgeschichte immer wieder deutlich. Die Niederlagen der Gemeinde erweisen sich immer als die Siege Gottes. Aber nicht nur das. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, macht hier auch deutlich, dass es sehr wohl eine verborgene Gerechtigkeit in Gottes Handeln gibt, die wir nicht immer wahrnehmen können, aber die am Ende in jedem Fall zum Tragen kommt. Und es ist die Kunst des Geschichtsschreibers, diese verborgene Gerechtigkeit durch die Beschreibung der Zusammenhänge hier in diesem Kapitel sichtbar zu machen. Am Ende des Kapitels heißt es, alsbald schlug ihn, gemeint ist Herodes Agrippa, der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Am Anfang des Kapitels steht die brutale Machtdemonstration des mächtigen Tyrannen zum Gefallen des Volkes. Und am Ende steht sein Tod vor allem Volk. Am Anfang des Kapitels will der König dem Volk den Tod der Apostel vorführen. Und am Ende wird sein Tod dem Volk vorgeführt. Am Anfang des Kapitels steht das Martyrium. Und am Ende die Ausbreitung des Wortes Gottes. Aus Tod und Tyrannei entsteht Leben und Wachstum der Gemeinde. Das ist die Botschaft dieses Kapitels. Aus Misshandlung entsteht Befreiung. Aus dem Kollaps des vergöttlichten Menschen entsteht das Wachstum des göttlichen Wortes. Das sind Zusammenhänge, die Lukas in diesem Kapitel miteinander in Verbindung bringt. Und gleichzeitig macht er klar, ja, es gibt eine letzte Gerechtigkeit, aber diese Gerechtigkeit wird von Gott gewirkt und nicht von Menschen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, die Gemeinde tut in diesem Kapitel relativ wenig. Sie ist nicht die große Akteurin in diesem Kapitel. Die Gemeinde und alle Christen in dieser Geschichte verhalten sich durchgehend gewaltfrei. Es gibt keinen Aufstand gegen den Tyrannen. Und es gibt nur eine Aktion, was die Gemeinde hier tut, nur eine Aktion. Sie betet. Sie betet. Das Gebet ist hier der politische Aufstand gegen die Willkür der Tyrannen. Das Gebet ist der politische Aufstand gegen die Willkür der Tyrannen. Es gibt in dieser Geschichte letztlich nur zwei wirkliche Akteure, die Gewalt und Gegengewalt ausüben. Der eine ist Herodes Agrippa und der andere ist Gott. Der andere ist Gott, der letzte Richter. Herodes lässt hinrichten und gefangen nehmen und Gott lässt richten. Er lässt seine Engel schlagen und befreien. Und das Einzige, was die Gemeinde tut, ist zu beten und darauf zu vertrauen, dass Gott handelt und seine Macht erweist. Und dies geschieht in dieser Geschichte mit unglaublicher Brutalität, die einem den Atem verschlagen kann. Die Gemeinde muss und darf die Gerechtigkeit nicht erzwingen, aber sie kann beten. Wir haben kein Recht, als Gemeinde Gewalt auszuüben, aber wir hoffen auf Gottes Gerechtigkeit und wir beten um Gerechtigkeit, denn das Gebet hat die Verheißung, mächtiger und kräftiger zu sein als alle Gewalt aller Tyrannen dieser Welt. Wir können diesen Text heute Nachmittag nicht bedenken, ohne daran zu erinnern, dass tagtäglich Hunderte unserer Schwestern und Brüder diesen Märtyrertod erleiden, den hier Jakobus erlitten hat. Die Tageszeitung Die Welt, die hat ausgerechnet, dass alle 5 Minuten ein Christ auf dieser Welt um seines Glaubens willen umgebracht wird. Die meisten von ihnen im Namen der Religion, deren Anhänger heute zu Hunderttausenden in unser Land strömen. Nochmal, wir dürfen und werden Gerechtigkeit nicht erzwingen, aber nach wie vor ist das Gebet die stärkste Macht der Welt und es ist unsere Pflicht, die leitende Gemeinde tagtäglich in unser Gebet einzuschließen. Das ist unser Mittel gegen die Tyrannei in dieser Welt. Und gleichzeitig begreifen wir im Licht dieser Geschichte auch das andere. Das Blutzeugnis dieser Märtyrer ist nicht vergeblich. Es ist der Same der Kirche. So wie Christus sind auch Christen Kreuzesmenschen, die den Weg des Weizenkorns gehen, das erst sterben muss, um Frucht zu bringen. Und so wie am Ende dieser Verfolgungsgeschichte der Tod des Herodes Agrippa steht, haben wir im vergangenen Jahrhundert das Ende eines Adolf Hitler, eines Josef Stalin, eines Mao Zedong, eines Pol Pot und so weiter und so fort erlebt. Und deshalb beten wir weiter für die Schwestern und Brüder in Nordkorea, in der islamischen Welt, wo auch immer, weil der Tag kommen wird, an dem auch ihr Leiden ein Ende nehmen wird. Und weil wir das ganz genau wissen, weil Gott seine Geschichte zum Ziel führen wird, weil er treu ist und es nur eine Frage der Zeit ist, nicht ob es passiert, sondern nur wann es passiert, dass Gott sein Volk in die Freiheit führt. Eine zweite Beobachtung. Es ist eine Geschichte von einer wundersam geöffneten Tür und einer merkwürdig verriegelten Tür. In dieser Geschichte, in diesem Kapitel spielen zwei Türen eine Rolle. Zwei sehr unterschiedliche Türen. Da ist zum einen diese massive Kerkertür, die noch dazu fest bewacht und mit menschlichen Mitteln eigentlich völlig unüberwindbar ist. Und auf der anderen Seite gibt es eine Haustür, hinter der sich die Gemeinde versammelt und betet. Das sind zwei Türen in einer und derselben Geschichte. Aber von diesen beiden unterschiedlichen Türen wird hier nun eine fast schon paradoxe Geschichte erzählt. Diese eiserne und massiv bewachte Kerkertür öffnet sich, im griechischen Text heißt es hier automate. Da kommt unser deutsches Wort automatisch davon her. Die öffnet sich automatisch. Die Tür der betenden Gemeinde dagegen, die tut sich und tut sich und tut sich nicht auf. Der klopft sich Petrus die Finger wund und kommt nicht rein. Gott hat offensichtlich weniger Probleme, seinen Apostel aus dem Knast rauszubekommen, als ihn in seine Gemeinde wieder reinzubekommen. Das ist die Komik in dieser Geschichte. Während es Gott geradezu spielerisch gelingt, eine Todeszelle zu öffnen, Petrus buchstäblich wie im Traum in die Freiheit zu führen, ist diese einfache Haustür der Gemeinde fast unüberwindlich, fast undurchdringbar. Vier ganze Verse drehen sich um das Klopfdrama des Petrus vor der verschlossenen Gemeindetür. Die Befreiungsaktion aus dem Knast ist glatter, einfacher, schlichter gelaufen als die Hineinführungsaktion in die Gemeinde. Für Petrus war es leichter, aus dem Kerker rauszukommen, als in die Gemeinde reinzukommen. So ist das manchmal in dieser Welt. Die Türen der Gemeinde sind manchmal länger verriegelt als die Türen dieser Welt. Die Gemeinde zeichnet sich im Neuen Testament und bis heute immer wieder durch eine ganz eigentümliche Begriffsstutzigkeit aus. So war das schon bei der Auferstehungsbotschaft. Jesus ist vom Tod auferstanden und niemand glaubt. Der Auferstandene wird als bloßer Geist wahrgenommen. Die Emmausjünger laufen 11 Kilometer Seite an Seite mit ihm, heulen sich vor ihm aus und erkennen ihn nicht. Maria Magdalena hält ihn für den Gärtner. Und als die Frauen den Jüngern vom leeren Grab erzählen, halten die es für Altweibergeschwätz. So ist Auferstehung. Und so ist auch hier, da steht das Wunder vor der Tür. Das erbetene Wunder steht buchstäblich, leibhaftig, personell vor der Tür. Die Gemeinde hat für dieses Wunder Tag und Nacht gebetet. Und als das Wunder vor der Tür steht, diskutiert man drinnen drüber, ob die Magd übergeschnappt ist oder ob ein Engel vor der Tür steht. Und wie oft ist das in Ihrem und in meinem Leben auch so? Wir beten darum, dass Gott Türen öffnet. Wir beten darum, dass Gott Wunder tut, dass er Veränderung bewirkt. Und dann hat Gott weniger Probleme damit, unsere Gebete zu erhören, als dass wir diese Erhörung auch kapieren und verstehen. Emmaus, da heulen die sich aus. Wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir hofften, er sei es, der unsere Probleme erlösen würde. Und ein Meter neben ihnen, da läuft die Auferstehung und das Leben. Ein Meter neben ihnen, da läuft das Brot des Lebens, da läuft das Licht der Welt, da läuft all der, der allen Jammer und alle Not ändern kann. Und sie heulen nur vor sich hin. Wir hofften, er sei es. Das ist unser Leben. Da heulen wir Gott unsere Sorgen vor und er steht als der Auferstandene neben uns und wir erkennen ihn nicht. Das Beten ist eine Sache. Das geistliche Sehen der Wirklichkeit Gottes ist eine ganz andere Sache. Wir haben es nicht nur nötig, dass Gott Wunder tut, wir haben es mindestens so nötig, dass uns die Augen geöffnet werden für die Wunder, die er schon getan hat und die er tagtäglich immer und immer wieder tut. Bei Wundern ist es nicht nur entscheidend, dass sie geschehen, sondern mindestens so sehr, dass wir sie auch erkennen. Wir beten seit Jahrzehnten für eine Erweckung in der islamischen Welt. Wenn man betet, dann hat man ja in aller Regel ein Bild vor den Augen, wie Gott so ein Gebet erhört. Jeder von Ihnen hat ein Bild vor Augen, wie Gott bitte Ihre Gebete doch erhören könnte. Wir haben eine Vorstellungskraft davon, wie er das tun müsste. Wir beten Jahrzehnte für die islamische Welt und haben ein Bild vor Augen, dass Gott da Missionare hinschickt, dass diese Missionare Menschen zum Glauben führen, dass diese Menschen im Glauben wachsen, dass sie zu Gemeindeleitern werden, dass sie Gemeinden gründen und dass diese Gemeinden eine missionarische Kraft in ihren Ländern, im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika und was weiß ich, wo sonst noch entfalten. Das ist das Bild. Und jetzt macht es Gott anders. Jetzt schickt Gott Tausende und Abertausende, Hunderttausende zu uns, in unsere Städte, in unsere Straßen, in unsere Vorgärten. Die stehen jetzt vor unserer Tür. Und ich will ja überhaupt nicht leugnen, dass das gigantische Probleme auslöst, dass das riesige Überforderungen bedeutet. Aber wir können Gott nicht vorschreiben, wie er unsere Gebete erhören mag. Wir können das nicht machen. Jetzt macht es Gott so. So haben wir es uns nicht vorgestellt. So hatten wir das nicht erbeten. Wir hätten gern, dass sie zum Glauben kommen, aber bitte dort, wo sie sind. Ist es bei uns auch so, dass Gott es leichter fällt, Menschen aus verwüsteten Staaten herauszuholen, als sie zu uns in die Gemeinde hineinzubringen? Werden wir genauso begriffsstutzig sein wie die Jünger damals, dass draußen einer steht und klopft und klopft und klopft und wir 4 Verse lang brauchen, bis wir aufmachen? Das sind sehr aktuelle Fragen, die in dieser Kirchengeschichte aus dem 1. Jahrhundert uns gestellt werden. Es gibt sehr viele unsichtbare Türen auch in unserem Land, in unseren Gemeinden. Wir werden in 10 Jahren alle andere Gemeinden haben, als wir sie heute haben. Stellen Sie sich bitte darauf ein. Das ist nicht die Frage, ob wir so bleiben wollen, wie wir sind, sondern die Frage ist, ob wir bereit sind, uns mit den Menschen, die Gott uns vor die Tür stellt, zu verändern oder ob wir als Gemeinde verschwinden. Das sind die Fragen. Eine dritte Beobachtung. Es ist eine Geschichte von der Allmacht Gottes und der Austauschbarkeit seines Führungspersonals. Das 12. Kapitel ist das Kapitel, in dem Petrus die Bühne der Apostelgeschichte und damit im Grunde auch die Bühne der Kirchengeschichte verlässt. Er tritt ab, buchstäblich. Er geht am Ende dieses Kapitels, Vers 17, an einen anderen Ort. Wir erfahren noch nicht einmal, wohin er genau geht, als er Jerusalem verlässt. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, er ist wohl irgendwann nach Rom gekommen, wurde dort tatsächlich erster Bischof der Stadt Rom, hat dann verschiedene Missionsreisen wahrscheinlich gemacht, aber in der Apostelgeschichte taucht er hier ab. Er kommt noch mal kurz in Apostelgeschichte 15 nach Jerusalem zum Apostelkonzil, aber auch dort hat er jetzt nicht die dominierende Rolle. Hier tritt er im Grund von der Bühne der Apostelgeschichte und letztlich auch von der Bühne der Kirchengeschichte ab. Ab Kapitel 13 ist Paulus der Held der Geschichte, der Protagonist der Apostelgeschichte. Und damit macht Lukas, der Schreiber, klar, es kommt in dieser Geschichte Gottes, die er beschreibt, es kommt in dieser Geschichte seiner Gemeinde nicht auf einzelne Menschen an. Es ist nicht die Geschichte des Petrus. Und im Grunde ist auch der Name Apostelgeschichte ein falscher Name. Es ist immer und bleibt immer Gottes Geschichte, die hier erzählt wird. Er ist der Autor dieser Geschichte. Er ist der, der den roten Faden dieser Geschichte in der Hand hält. Er führt seine Geschichte zum Ziel. Wichtig ist nicht, wer es macht. Wichtig ist nicht Petrus. Wichtig ist nicht Jakobus. Wichtig ist auch nicht Paulus. Das sind alles Werkzeuge, ein Rüstzeug zum Dienst dieser Geschichte Gottes. Wichtig ist, dass Gottes Wort sich ausbreitet, wie auch immer, durch wen auch immer. Wichtig sind nicht, wer die Hauptrolle hat, sind nicht die, die die Hauptrolle haben. Wichtig ist, dass das Evangelium weitergeht. 19 Mal wird das in der Apostelgeschichte wiederholt. Das Wort wuchs, Menschen kommen zum Glauben, die Gemeinde wächst. Darauf kommt es Lukas an, darauf kommt es Gott an, dass es Gottes Geschichte ist, wo sich sein Wort ausbreitet, wo Menschen zum Glauben kommen. Wer das tut, wer das organisiert, durch wen das geschieht, das sind nebensächliche Fragen. Gott kann sein Führungspersonal auswechseln und das Evangelium geht seinen Weg. Das ist übrigens ein Kriterium gesunder Gemeinden. Ein Kriterium gesunder Gemeinden, ein Kriterium gesunder Organisationen, ein Kriterium gesunder Werke ist, dass Gott das Führungspersonal austauschen kann und die Arbeit weitergeht. Wenn die Arbeit nicht weitergeht, weil Menschen ausgetauscht werden, dann war es Menschenwerk. Dann war es Menschenwerk. Ein weiser Mann hat im Blick auf Gemeinden und Gemeindewachstum einmal gesagt, er war ein Amerikaner, er sagte, I reserve judgment till the first generation is gone. Ich bewahre mir ein Urteil über die Güte und Qualität einer Gemeinde, man könnte sagen eines Werkes, einer Organisation auf. Ich bewahre mir ein Urteil auf, bis die erste Generation gewechselt hat. Erst dann weiß man. Erst dann weiß man, ob es weitergeht. Erst dann weiß man, ob es das Werk einer herausragenden Führungspersönlichkeit, einer charismatischen Führungsfigur war oder ob es Gottes Werk war. Wir bewahren uns ein Urteil auf, bis die erste Generation gegangen ist. Die erste Generation geht in Apostelgeschichte 12. Und die Gemeinde wächst und es geht weiter und es geht voran. Dreimal ist in diesem Bericht von einem Engel die Rede. Und damit macht Lukas deutlich, es ist letztlich Gottes Geschichte, um die es hier geht. Er ist der, der durch seine Engel, der durch sein himmlisches Personal die Geschicke lenkt und das Geschehen weiterführt. Weder Herodes Agrippa im Negativen noch Petrus im Positiven sind die Stars. Gott ist es, der führt, der lenkt, der wirkt, der handelt. Und Gott lenkt, handelt und wirkt trotz unserer Schwachheit, trotz unserer Begriffsstutzigkeit. Sieht man einmal von Jakobus ab, der hier das Martyrium erleidet, dann spielen alle, restlos alle Charaktere in diesem 12. Kapitel fast schon eine komische Rolle. Die ganze Rettung von Petrus spielt sich in einer Art Trance-Zustand ab. Der ist ja gar nicht bei sich, der ist überhaupt nicht recht wach. Der Engel, weil ob es Ihnen aufgefallen ist, der Engel muss ihm alles erklären. Steh auf, zieh dich an, erst Hemd, dann der Gürtel, dann die Schuhe, mach der Hoselade zu und dann der Mantel und bitte, bitte Beeilung. So läuft das in dieser Geschichte mit der Befreiung. Der ist überhaupt nicht ganz bei sich. Vers 11 heißt dann, und als Petrus zu sich kam. Vers 12, und als er sich besonnen hatte. Petrus stolpert in dieser Geschichte völlig verpeilt durch die Gassen Jerusalems und er weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Und als er es irgendwann weiß, da steht er dann vor der Tür und klopft sich die Fingerwunde und drinnen diskutiert man, ob die Magd übergeschnappt ist oder ein Engel vor der Tür steht. Und als man ihm endlich, vier Verse lang, aufmacht, steht das erbetene Wunder vor der Tür und dann heißt es, und die Gemeinde entsetzte sich. Man könnte das Ganze wunderbar als Komödie inszenieren, dieses Kapitel. Als Heldengeschichte taugt das Kapitel überhaupt nicht. Gott braucht keine Helden. So lautet ja der Titel des berühmten Buches von Magnus Malm. Gott braucht keine Helden. Gott macht seine Geschichte mit uns trotz unserer Grenzen, trotz unserer Begriffsstutzigkeit und manchmal sogar trotz unserer Dämlichkeit. Das ist Gott, der diese Geschichte schreibt. Wenn wir Jesus nachfolgen, und das wird in dieser Geschichte auch sehr deutlich, dann ist es nicht wichtig, ob wir eine große Rolle spielen wie Petrus oder eine kleine wie diese Magd Rhode, die sonst nie wieder erwähnt wird in der Bibel. Die taucht nie wieder auf in der Apostelgeschichte oder sonst wo in der frühen Kirchengeschichte. Es ist noch nicht mal wichtig, ob unser Leben glücklich oder leidvoll ist. Es ist noch nicht mal wichtig, ob es früher endet wie das Leben des Jakobus oder später endet wie das des Petrus, der übrigens auch später den Märtyrertod erlitten hat. Das ist alles nicht wichtig. Das sind alles zweitrangige Dinge. Und dann ist noch nicht mal entscheidend, dass wir ein souveräner und furchtloser Held sind wie Paulus oder wie Petrus hier etwas orientierungslos durch die Jerusalemer Gassen stolpern und schließlich die große Bühne der Weltgeschichte verlassen und in der Versenkung verschwinden. Das ist alles nicht entscheidend. Das ist alles nicht wichtig. Da müssen wir auch unsere Bilder ein bisschen entrümpeln, die wir im Kopf haben von dem, wie wir als Christen und als Nachfolger Jesus sein müssten. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir in Freude wie im Leid ein Teil seiner Geschichte, ein Teil seiner Heilsgeschichte, ein Teil der Geschichte von Gottes Wort und seiner Gemeinde. Und diese Geschichte, egal wie sie verläuft, egal wie glänzend oder wie schlicht sie verläuft, diese Geschichte wird in die Ewigkeit hineinführen und noch nicht mal dort enden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Amen.